Wir hören auf Worte Jesu, wie uns der Evangelist Lukas sie uns übermittelt hat. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reiches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und du merkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen.
Gott, danke, dass du reden willst zu uns, dass du unsere Herzen suchst. Und so bitten wir dich jetzt, schenke uns ein Wort für unser Herz und uns ein Herz für dein Wort. Amen. Ich wurde neulich mal gebeten, von jemandem ein Foto zu machen für eine große Einladung, die da an viele Leute gehen sollte. Also die Person wollte möglichst gut auf dem Foto aussehen, ist klar, ne? Und jeder, der ab und zu mal fotografiert, kennt wahrscheinlich, was dann losging. Nämlich, wir haben lange nach dem besten Winkel und dem besten Licht gesucht. Die Person wollte natürlich gerne von der Schokoladenseite drauf zu sehen sein. Und da spielt das Licht eine riesengroße Rolle. Und noch eine andere Situation fiel mir ein. Wir waren im Urlaub vor ein paar Jahren mal an der Schlei, Schleswig-Holstein. Wunderschön. Aber wir hatten tagelang richtig norddeutsches Schietwetter. Es nieselte und regnete immer abwechselnd. Und die Landschaft um uns herum wirkte irgendwie sehr grau und trist. Und dann kam plötzlich die Sonne. Und plötzlich leuchtete der Raps, den man vorher gar nicht so doll wahrgenommen hatte. Er glühte der Mohn und strahlte das Grün der Felder und der Bäume und irgendwo in der Weite auch noch das Meer um die Wette. Und ich fand ganz plötzlich, nichts auf der Welt könnte schöner sein als diese Gegend rund um die Schlei in dem Moment. Und diese Beobachtungen, die brachten mich auf den Ausdruck barmherziges Licht. Neulich stand ich nach dem Gottesdienst vor der Kirchentür. Ich war bei Freunden in der Kirche gewesen und da fiel auch so die Sonne auf uns und wir unterhielten uns und plötzlich kam ein wildfremder Mann auf mich zu und sagte, ach, die Sonne, die macht einfach jeden schön. Und ich dachte, was genau wollte er mir jetzt damit sagen? Ich meine, gut, also ich war wohl in barmherziges Licht getaucht. Dieser Ausdruck Barmherzigkeit, mit dem fing eben dieser Lesungstext an, ne? Seid barmherzig. Und Jesus führt das ein bisschen weiter aus in die Richtung, dass man nicht über den anderen urteilen soll. Nicht sich darüber aufregen, dass, ich sage jetzt mal einen Namen, der hoffentlich bei euch nicht vorkommt, Elfi. Gibt's Elfi? Gut. Also, dass Elfi die Arbeit nie sieht, die zu tun ist, wenn hier morgens aufgebaut werden soll, weil sie einen Splitter im Auge hat. Die sieht das einfach nicht. Sondern feststellen, dass man selber irgendwie einen ganzen Balken vor der Stirn hat und deshalb manches andere auch nicht wahrnimmt. Vielleicht fühlt sich der eine oder die andere von dem Beispiel ertappt. Und ich glaube, genau darum geht's Jesus. Ich glaube, sogar jeder von uns sollte bei diesem Lesungstext so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl gehabt haben. So ein, ups, vielleicht bin ich gemeint. Nicht jeder regt sich über dieselben Dinge bei den anderen auf. Natürlich stört es einen Fleißigen mehr, wenn jemand anders in seinen Augen faul ist. Und ein Schneller regt sich vielleicht über die Langsamkeit beim anderen auf. Die ruhige Gelassenheit der einen provoziert vielleicht immer wieder den aus Überzeugung eher zackig arbeitenden anderen. Und ganz schnell ist man dann miteinander in der Frontstellung. Und das nicht nur bei Handlungen, sondern auch bei Gedanken und Überzeugungen. Und dann fängt man an, einander Unrecht zu tun, einander zu verurteilen. Die eigene Erkenntnis oder die eigene Art zu leben, das, was man selbst als wichtig oder richtig erachtet, über die anderen zu stellen. Und schwupps, richtet man innerlich. Oft einfach nur, weil jemand anders es anders macht als ich. In unserer so gereizten und aufgeheizten und überforderten und uns auch so oft überfordernden Welt nimmt das immer mehr zu, habe ich den Eindruck. Als ich eben sagte, uns bewegen in der Diakonie Bethanien all die Themen, die uns in der Welt auch bewegen, auch sowas, wie dünn die Schutzschicht von Menschen geworden ist, wie schnell sie beleidigt sind, wie kurz die Lunte ist, bis man sich überfordert fühlt oder durchdreht. Ich glaube, wir sind alle irgendwie ständig am Rand. Und alles, was dann noch so obendrauf kommt an Gereiztsein oder so, bringt uns noch stärker in eine Frontstellung. Und ich nehme wahr, und das macht mich wirklich traurig, dass wir Christen gerade bei dem Thema einander richten oder Fronten stark machen, irgendwie vorne mit dabei sind. Neulich habe ich bei einer Teamsupervision die Leute aufgefordert, anderen, die sie nerven durch ihr Verhalten, mal Gutes zu unterstellen. Also einen Perspektivwechsel zu machen, indem sie sich fragen, was könnte ihn oder sie dazu veranlasst haben, so oder so zu handeln. Einander Gutes unterstellen. Das, glaube ich, tun wir nicht aus uns heraus so besonders oft. Und das ist auch so, wie einander in barmherziges Licht stellen. Und da leuchtet dann das Reich Gottes in unsere Leben. Dafür braucht es, glaube ich, eine entschlossene Entscheidung. Zum Beispiel dafür, eine Entscheidung dafür, einander nicht zu verurteilen. Im Predigttext für heute macht Paulus das sehr deutlich. Der Text steht in Römer 14, sind die Verse 10 bis 13, Römer 14. Du aber, was verurteilst du deinen Bruder oder deine Schwester? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder oder deine Schwester? Wir werden doch alle vor Gottes Richterstuhl treten müssen. Denn es heißt in der Schrift, ich lebe, ich, spricht der Herr. Mir wird sich beugen jedes Knie und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. Es wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft zu geben haben. Lasst uns also nicht mehr einander verurteilen, sondern richtet euren Sinn vielmehr darauf, den Geschwistern nicht Anstoß oder Ärgernis zu geben. Diese Verse, die stehen im Römerbrief in einem ziemlich interessanten Kontext. Es geht um die sogenannten Schwachen und Starken im Glauben. Einige Christen, die hielten sich offensichtlich ganz genau an die jüdischen Speisevorschriften und an das Sabbatgebot, so wie es für die Juden immer schon gültig war. Das kam für sie überhaupt nicht in Frage, von diesen Gesetzen abzuweichen. Und andere gingen freier damit um und betonten die Unabhängigkeit vom Buchstaben, vom Gesetz. Also von Anfang an streiten in der christlichen Gemeinde vollkommener Gehorsam dem Buchstaben gegenüber und die so gedeutete christliche Freiheit miteinander. Und an diesem theologischen Konflikt drohte die Gemeinde zu zerbrechen. Und da ging es eigentlich um Sachfragen. Soll man als Christ vegetarisch leben? muss man samstags jede Arbeit und jeden Schritt vermeiden, weil es der Sabbat ist? Oder kann man das auch lockerer sehen und an einem anderen Tag Gottesdienst feiern? Das sind die Fragen, an denen sich damals die Streitigkeiten entzündeten, die sehr leicht eine ganz persönliche Schärfe bekamen. Das zeigt sich in den Worten richten und verachten. Es sind Sachfragen. Aber genauso wie die ersten Christen damals stehen wir auch heute immer wieder in der Gefahr, glaube ich, aus Sachfragen persönliche Streitigkeiten werden zu lassen. Einer hat einen anderen theologischen Denkstil als ich. Ob der wohl wirklich richtig Christ ist? Einer lebt völlig anders als ich. Kann das mit dem Christsein vereinbar sein? Und ich vermute, jeder von euch kann seine eigenen Beispiele da einfügen. Wir müssen, genauso wie die Christen in Rom, denen Paulus hier schreibt, fertig werden mit all den Dingen, die zwischen uns stehen. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, unsere Fragen der Lebensführung und der Weltgestaltung nicht als trennende Mauern zu erleben. Denn konsequent evangelisch ist die Erkenntnis, wie auch immer der andere sein Christsein realisiert, Gott hat ihn angenommen. Wenn ihr aus dieser Predigt nur einen Satz behaltet und ich es mir aussuchen dürfte, welcher es wäre, dann wäre es dieser: konsequent evangelisch ist, wie immer auch der andere sein Christsein gestaltet, Gott hat ihn angenommen. Paulus schreibt das ganz ausdrücklich, wörtlich, in Vers 3 in Römer 14. Wer ist, also Götzenopferfleisch ist, der verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Oft geschieht dieses Richten über andere ja, ohne dabei gleich die Frage nach dem richtigen Christsein zu stellen. Ob man zum Beispiel auf die richtige Weise spült oder seine Kinder erzieht oder genug in der Gemeinde mitarbeitet. Über all das kann man hervorragend innerlich über andere urteilen und sich dadurch abheben und voneinander trennen. Und je mehr man das macht und je mehr man das übt, desto besser wird man darin. Wie mit allem eigentlich. Das ist total menschlich. Aber gerade darum ist es so eine wohltuende Nachricht, was Paulus hier sagt: unter euch muss es nicht so sein. Es ist ein Zuspruch in diesem Anspruch drin. Paulus schreibt das in Vers 13 auch in diesem Ton. Lasst uns also nicht mehr einander verurteilen. Oder anders übersetzt, wir wollen nicht mehr einer über den anderen richten. Wir sind doch eigentlich befreit von dem Druck, uns selbst ins rechte Licht rücken zu müssen. Gott hat uns gerechtfertigt. Das bedeutet doch letztendlich auch, Gott sorgt dafür, dass wir letztlich spätestens in dem Himmel gut dastehen. Wir müssen das nicht mehr selber machen. Vor allem nicht auf Kosten von anderen. Oft steckt doch genau das dahinter, wenn man mal ganz genau hinguckt, sowohl im allgemeinen gesellschaftlichen Miteinander als auch im Kleinen, in der Gemeinde oder so. Wenn wir innerlich oder auch im Gespräch mit anderen, andere Menschen verurteilen, wir wollen selbst besser dastehen. Wir wollen unsere Art oder das, was wir tun, die Art, wie wir leben, rechtfertigen und über das andere stellen. Aber wir könnten doch ganz entspannt sein. Gott sorgt für unsere Rechtfertigung. In seinem barmherzigen Licht sind wir alle schön. Und darum können wir es uns leisten, einander darin stehen zu lassen oder sogar ins beste Licht zu stellen. In diesem Text, wie auch in der Rede Jesu, die wir eben gehört haben, wird uns das ganz deutlich gemacht. Der Mitmensch hat uns in seinem Lebens- und Glaubensstil unantastbar zu sein. Er gehört Gott. Und der wird das Urteil über ihn sprechen. Unsere Nichtzuständigkeit in dieser Sache müsste Trennungen unter uns komplett verhindern. Wir werden doch alle vor Gottes Richterstuhl treten müssen. So schreibt es Paulus. Und damit ist alles, was wir gegeneinander vorbringen könnten, von vornherein überholt. Was sich hier zwischen Menschen abspielt oder nicht abspielt, sagt also eigentlich etwas über unser Verhältnis zu Gott. Das Zitat aus Jesaja weist dann nochmal deutlich die Richtung. Ich lebe, ich, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. So steht's da bei Jesaja. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge zu Gott bekennen. Wenn wir miteinander vor demselben Gott stehen, dann verstummt unser verurteilendes Reden, verachtendes Denken übereinander sowieso von allein. Und das ordnet mich irgendwie ganz simpel wieder ein, wenn meine Gedanken mal wieder anfangen, sich über andere zu erheben. Gott ist der Einzige, der über uns steht. Und wir anderen alle werden eines Tages miteinander zusammen vor ihm, dem lebendigen Gott, stehen. Ihm, der von seinem Wesen her barmherzig und gnädig ist, der liebt und der uns ernst und annimmt. Und bis dahin dürfen wir und sollen wir barmherzig miteinander und auch mit den eigenen Fehlern, auch denen der anderen, aber auch den eigenen sein. Gott ist es ja auch. Und hier ist noch ganz wichtig, finde ich, dass Barmherzigkeit nicht das Gleiche ist wie Gleichgültigkeit. Barmherzigkeit bedeutet nicht Gleichgültigkeit, auch nicht im ganz alltäglichen Umgang mit den Macken der anderen oder meinen eigenen. Und Römer 14 ist auch überhaupt nicht das Programm eines grenzenlosen Pluralismus oder Relativismus. Das geht nicht um Beliebigkeit. Und auch nicht um Gleichgültigkeit untereinander, sondern darum, einander gelten zu lassen und den Weg freizugeben, wenn jeder auf seine Weise Christus dient. Und wichtig ist, wir entscheiden nicht darüber, ob er das nur sagt oder auch tatsächlich tut. Rechenschaft wird jeder von uns Gott geben müssen. Und Römer 14 ist also nicht das Programm einer Ethik, in der jeder sein eigener Herr und Gesetzgeber wäre und tun und lassen könnte, wie ihm beliebt, sondern das wird alles ausgerichtet an Gott. Und vor ihm wird sich jeder verantworten müssen. Ich finde, das entlastet ungemein. Das entlastet die Beziehungen, das entlastet mich als Einzelne, das entlastet jede Gemeinde als Gruppe und uns Christen miteinander. Neulich habe ich ein Gespräch mit einer Richterin gelesen, die mit vielen Fällen von schlimmer Gewalt zu tun hat. Und die wurde gefragt, wie sie das überhaupt seelisch ertragen kann, immer wieder diesen menschlichen Schrecklichkeiten zu begegnen. Und da reden wir über Dinge, die weit über das hinausgehen, was man so an einem anderen Christen vielleicht schwierig finden könnte, an dessen Überzeugungen oder theologischer Einstellung. Und die hat folgendermaßen geantwortet. Ich weiß einfach, dass Menschen zu allen möglichen Dingen in der Lage sind. Und dann sage ich mir, das ist so. Ich versuche, einen Blick für die Umstände zu bekommen, für die Situation und für den Menschen selbst. Manchmal kann ich dann nachvollziehen, dass er so geworden ist. Manchmal allerdings kenne ich die Gründe nicht und werde sie auch nicht herausfinden. Aber ich ärgere mich nicht, sondern ich gehe mit ganz viel Gelassenheit an die Fälle. Meine Aufgabe ist es, einen gesellschaftlichen Dienst zu erfüllen und darauf zu achten, dass die Gesetze eingehalten werden. Aber der Mensch wird seine Schuld vor einer höheren Instanz zu verantworten haben. Auch mir als Richterin steht das bevor. Diese Einstellung hilft mir bei meiner täglichen Arbeit mit denen, die die Gesetze übertreten haben. Das Wissen darum, dass jeder Mensch, der mir gegenübersteht, sich eines Tages vor Gott verantworten muss, gibt Gelassenheit und entlastet mich. Das ist die Kurzform. Und es kann ich genauso für mich sagen. Ich muss nicht und ich kann das doch sowieso nicht. Das Verhalten meiner Mitmenschen und auch die theologischen Überzeugungen meiner Mitmenschen abschließend einordnen in eine Skala von gelungen bis völlig daneben, völlig richtig oder total falsch. Auch wenn ich mich immer mal wieder dabei erwische, genau das zu tun. Es ist nicht mein Job. Meine Aufgabe und deine Aufgabe heißt Leben. Und das, was du tust, eines Tages vor Gott verantworten. Nichts anderes. Und natürlich kann diese Tatsache, dass jeder sein eigenes Leben verantworten muss, den Einzelnen auch einsam machen. Und genau damit das nicht passiert, hat Gott die Gemeinde geschenkt. Der einzelne Christ wird nicht allein gelassen, sondern er ist umgeben von Geschwistern, die mit ihm im Leben unterwegs sind, die mit ihm denken, die ihn beraten, die für ihn einstehen und ihm notfalls auch zurechthelfen können. Und genau da setzt diese Gratwanderung ein, die bestimmt mancher die ganze Zeit schon im Kopf hat. Ja, was ist denn, wenn jemand wirklich total daneben liegt? Wo jemand sich wirklich so benimmt, dass man um der Liebe willen etwas sagen muss, damit sich jemand nicht ins Abseits manövriert? Und da wird dann die Unterscheidung zwischen Gleichgültigkeit und Barmherzigkeit so wichtig. Gleichgültigkeit ignoriert oder versucht zu ignorieren. Die Barmherzigkeit, die geht den liebevollen, schwierigeren Weg und versucht wirklich demjenigen zu helfen. Aus meiner Beobachtung sind diese Fälle, in denen das tatsächlich nötig ist, aber deutlich seltener als die, wo man innerlich verurteilt und sich über den anderen erhebt, weil er anders ist oder anders handelt, als ich das gut finde. Aber ihr erinnert euch, konsequent evangelisch ist, wie immer auch der andere sein Christsein realisiert. Gott hat ihn angenommen. Manchmal haben Menschen Sorge, dass die Gemeinde so ein Prototyp von heiler Welt wäre und dass sie mit ihren Schwächen und ihren Sorgen und ihrem Versagen oder ihren Problemen hier nicht herkommen könnten und nicht dazugehören könnten. Aber Dani hat es am Anfang auch schon gesagt. Wo, das ist es gerade nicht. Wenn es manchmal doch so wirkt, dann liegt das daran, dass wir alle irgendwie noch so in der Übungsphase sind, was Römer 14 und Lukas 6 angeht. Das Nicht-Richten und Nicht-Verurteilen. Eigentlich, da bin ich mir ganz sicher, ist bei euch in der Gemeinde Platz für jeden. Und wenn ich im Leben mal wieder versagt habe, dann kann ich wissen, in meiner Gemeinde ist Raum für mich. Da wird nicht verurteilt, sondern angenommen. Mit Versagen, mit Schwächen in die Gemeinde kommen, wie Daniel am Anfang gefragt hat. Ja, wohin denn sonst? Schließlich wollt ihr doch nicht nur miteinander über Gottes Barmherzigkeit reden, sondern sie leben. Dafür muss doch dann Raum für das sein, was miteinander getragen werden kann. Und ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort in diesem Zusammenhang ist das Wort Respekt. Wenn wir miteinander respektvoll umgehen, dann wird uns und euch hier im Kleinen, uns als Christenheit im Großen, diese Gratwanderung leichter gelingen. Respekt und Barmherzigkeit, die sind ein angenehmes Paar. Die machen eine Atmosphäre, die davon geprägt ist, dass man sich wohl und angenommen fühlt. Und dass so eine Atmosphäre entsteht, das liegt zuallererst daran, dass Gott sein barmherziges Licht leuchten lässt und dass wir darin stehen und dass er uns helfen will, das unsere dazu zu tun. Zum Beispiel durch diese klaren Anweisungen aus dem Predigttext. Und ich glaube, da kann man zwei Essenzen festhalten. Wir haben über unseren Mitmenschen nicht zu Gericht zu sitzen. Das ist Vers 10, völlig eindeutig, deutlich. Und Vers 13, sondern nämlich ihn zu schonen. Der Respekt voreinander beinhaltet nicht, das von oben herabschauende Rücksicht nehmen auf die Empfindlichkeiten des anderen. Nein, andersrum, der beinhaltet auch das nicht von oben herabschauen. Also es geht darum, dass es nicht von oben ist, nicht von oben herabschauen, sondern ein Rücksicht nehmen auf die Empfindlichkeiten des anderen jeweils. Denn schräg wird das Ganze auch, wenn einer das immer vom anderen einfordert. Liebevolles Reden mit und übereinander und respektvoller Umgang untereinander, der soll unser Leben prägen und das soll sich so durchziehen, nicht nur in der Gemeinde, sondern darüber hinaus, ausgehend von hier, wo man das übt und lernt, oh, man kann sich auch annehmen, wenn der andere ganz anders ist als ich. Das soll nicht hier bleiben, sondern das soll dann überall anders auch wirksam werden. Das ist natürlich ein hohes Ziel, aber bis wir da sind, können wir uns orientieren an diesen kleinen Schritten. Verlangt einander weniger ab. Seid freundlich. Seid achtsam. Und seid das in der dankbaren Freude darüber, dass ihr das ja selber von Gott empfangt. Und sicherlich doch auch von den anderen, mit denen ihr umgeben seid. Wendet euch dem anderen zu in Respekt und indem ihr ihn annehmt, wie Gott das tut. Und seid respektvoll, seht in dem anderen einen Bruder, eine Schwester, der oder die vor Gottes Thron stehen wird. So wie du auch und ich auch. Um das Bild vom Anfang nochmal aufzunehmen, lasst uns einander nicht richten und nicht übereinander urteilen, sondern uns gegenseitig in barmherzigem Licht sehen.